alle, die uns zugeschaltet sind. Wir werden gemeinsam wieder in Gottes Wort schauen und ich hoffe doch sehr, dass er durch die Kraft des Geistes dein Herz bewegt. Ich muss kurz hier die Technik rüberholen. Jemand hat mal gesagt, das Alte Testament enthält das Neue Testament und das Neue Testament enthüllt das Alte Testament. Sicher hast du schon beim Bibellesen diese Tatsache entdeckt, wenn du im Alten Testament unterwegs bist, es liest, dass du plötzlich Wahrheiten, die du aus dem Neuen Testament im Hinterkopf hast oder im Herzen hast, erkennst und es wird plötzlich lebendiger. Viele Stellen im Alten Testament sind Weissagungen auf Christus hin. Es gibt Ordnungen, Verordnungen, die von Gott gegeben sind, die auf Christus hinweisen. Hier nur zwei Beispiele. Ganz am Anfang, auf den ersten Blättern der Bibel, nach dem Sündenfall direkt verflucht Gott, der Herr, die Schlange, spricht einen Fluch aus über sie, über Satan, und dann fällt dieser Satz in 1. Mose 3,15: Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dir den Kopf zermalmen, du wirst ihn in die Verse stechen, übersetzt Luther, Elberfelder sagt, die Verse zermalmen. Ein sehr starker Hinweis auf unseren Herrn Jesus Christus, auf den Erlöser. Eine andere Stelle in 2. Mose 12, da geht es um das Lamm ohne Fehler, das die Israeliten schlachten sollten und das Blut an die Türpfosten und an die Schwelle streichen sollten. Als Zeichen, dass Gott, wenn der Engel des Todes durch Ägypten zieht, an diesem Haus, an dieser Familie vorbeigeht. Auch wieder ein starker Hinweis auf das Lamm Gottes, auf Jesus Christus im Neuen Testament. Man könnte jetzt viele andere Beispiele erwähnen, aber es gibt auch im Alten Testament eine andere Kategorie. Es gibt Persönlichkeiten, es gibt Menschen, die Gott gebraucht hat, die ebenfalls ein starker Hinweis auf Jesus Christus sind, ein sogenannter Typus auf Jesus. Mit Adam geht es schon los, nicht? Adam, der erste Mensch, Christus, der zweite Adam, alle Menschen, die auf dieser Erde geboren werden, die hier zur Welt kommen, sind Nachkommen Adams. Für uns als Christen unbestritten, ganz klar. Wer neugeboren werden will, wer in die Familie Gottes hineinkommen will, wer Kind Gottes werden will, der muss durch Christus neugeboren werden. Der zweite Adam, so wird er genannt. In Hesekiel 34 eine Stelle, die von Jesus Christus, dem zukünftigen König, spricht, und hier David genannt wird. Und ich, der Herr, werde ihnen Gott sein und mein Knecht David wird Fürst in ihrer Mitte sein. Ich, der Herr, habe geredet. Eine Prophezeiung auf das tausendjährige Reich. Wenn Jesus Christus als König herrschen wird, wird hier David genannt. Wir merken schon viele, viele Bilder, viele Persönlichkeiten im Alten Testament. Man könnte jetzt noch Mose, Josua, Boas und viele andere erwähnen. Ich würde ganz gerne euch mitnehmen heute in die Geschichte von Josef. Dazu lesen wir gleich einen Abschnitt aus Apostelgeschichte 7. Ich hoffe, der Text ist gut lesbar. Apostelgeschichte 7. Im Zusammenhang geht es dort um die Predigt oder die Rede des Stephanus. Bevor er stirbt, bevor er gesteinigt wird, holt er aus und spricht zu seinen Brüdern, den Israeliten. Er erzählt ihnen ihre eigene Geschichte. Und darin kommt Josef vor. Ein ganz wichtiger Moment in dieser Rede, in dieser Predigt. Wir werden es uns gemeinsam hier in Apostelgeschichte 7 jetzt anschauen. Lesen wir den Text ab Vers 9. Apostelgeschichte 7, ab Vers 9. Und die Patriarchen, neidisch auf Josef, verkauften ihn nach Ägypten. Gott aber war mit ihm und rettete ihn aus allen seinen Bedrängnissen und gab ihm Gunst und Weisheit bei Pharao, dem König von Ägypten. Und er setzte ihn als Regenten über Ägypten und sein ganzes Haus ein. Es kam nun eine Hungersnot über ganz Ägypten und Kanaan und eine große Bedrängnis, und unsere Väter fanden keine Speise. Als aber Jakob hörte, dass in Ägypten Getreide sei, sandte er unsere Väter zum ersten Mal aus. Beim zweiten Mal wurde Josef von seinen Brüdern wiedererkannt, und dem Pharao wurde die Herkunft Josefs bekannt. Josef aber sandte hin und ließ seinen Vater Jakob holen und die ganze Verwandtschaft mit 75 Seelen. Ich bitte, dass wir nochmal stille werden und beten. Unser lieber Vater, Gott im Himmel, wir danken dir so sehr für dein Wort, für das Alte Testament, für das Neue Testament. Es ist dein vollkommenes Wort. Du hast uns so viel darin zu sagen. Wir wollen heute gemeinsam hineinblicken in das Leben von Josef, als Typus auf dich, Herr Jesus Christus. Wir wollen daraus lernen. Wir wollen gerne darin befestigt werden, Herr, in unserer Beziehung zu dir. Und so beten wir, dass dein guter Geist uns lenkt beim Reden und Hören, dass unser Herz offen ist für dich. Darum bitten wir und preisen dich, Herr Jesus. Amen. Ich möchte einige Momente aus dem Leben Josefs herausnehmen. Natürlich nicht alle. Es werden einige sein, die mir besonders wichtig wurden in der Betrachtung oder in der Vorbereitung. Ich muss nämlich beschränken, auch der Zeit wegen. Ich hoffe, wir schaffen diese, ich glaube, 11 Stationen. Und ich möchte dich mit hineinnehmen, dich bitten, gehe mit. Versuch das gedanklich nachzuvollziehen und sehe darin deinen Herrn Jesus Christus, sofern du ihn schon kennst. Wenn nicht, dann lade ich dich ein, ihn kennenzulernen, vielleicht ein Stück weit mehr, als du ihn heute kennst. Ich werde wie folgt vorgehen. Ihr seht hier eine Tabelle. Links jeweils das, was Josef betrifft, also die Stelle, die aus dem Leben von Josef berichtet, und dann die Parallele zu Jesus Christus. Ich hoffe, du kannst gleich folgen und ja, erkennst diese Parallele eben. Wir lesen die Stellen und dann möchte ich jeweils dazu ein paar Worte sagen. 1. Mose 37. Übrigens, wer im Nachgang dieses Skript haben möchte, weil er nicht mitkommt mit dem Schreiben oder so, ihr könnt das dann gerne haben. 1. Mose 37, die Verse 2b und dann 4 bis 5. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Und Josef hatte einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern, da hassten sie ihn noch mehr. Springen wir ins Neue Testament, Johannes 3, Vers 35 und Johannes 7, einige Verse. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Denn auch seine Brüder, die Brüder des Herrn Jesus, die leiblichen Halbbrüder, um es genau zu sagen, also die Söhne von Josef und Maria, diese Brüder glaubten nicht an ihn. Später lesen wir dann, dass sie zum Glauben kommen und dabei sind in der Schar der Jünger. In diesem Moment glaubten sie nicht an ihn. Jesus wendet sich an sie und sagt, die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Von Josef haben wir gelesen, dass sein Vater ihn besonders liebte. Ihr kennt alle die Geschichte möglicherweise noch aus der Kinderstunde, nicht, mit dem bunten Rock, ein Ausdruck der besonderen Liebe zu seinem Sohn. Die Beziehung zwischen dem Vater Jakob und dem Sohn Josef war eine besondere, eine gute. Besser, viel besser als die Beziehung zwischen Vater und den anderen Söhnen von Jakob. Dann lesen wir eine Eigenart in diesem Text. Josef offenbarte das böse Verhalten seiner Brüder. Es war offensichtlich so, dass seine älteren Brüder, wenn sie dann weg waren von zu Hause, mit den Herden unterwegs, dann haben die böse Dinge getan. Ihr Verhalten war nun wirklich nicht gut. Man sprach über sie. Menschen haben sie beobachtet und stellten fest, da läuft vieles falsch. Was diese Männer machen, ist schlecht. Es ist böse. Josef bekam das mit. Zum Teil beobachtete er das, zum Teil hörte er das, was über sie gesagt wurde. Und wir lesen, er berichtete es seinem Vater. Seine Brüder hassten ihn. Josef war für sie wie so ein Stachel. Immer wenn er auftauchte, stieg es in ihnen hoch. Wir würden heute sagen, sie bekamen so einen Hals. Es stand ihnen hier. Josef wurde von ihnen gehasst. Was sagt die Heilige Schrift über Jesus Christus? Nun, wir haben gelesen, Gott der Vater liebte seinen Sohn. Er liebt seinen Sohn. Der eingeborene Sohn des Vaters. Gott liebte ihn, Gott liebt ihn innigst. Ihre Beziehung, Gott Vater, Gott Sohn, Jesus Christus, ist im höchsten Maße einträchtig. Die Bibel sagt, sie sind eins. Untrennbar, vollkommen übereinstimmend. Eins eben. Jesus Christus offenbarte die Sünde der Menschheit. Als Jesus Christus hier auf der Erde auftauchte, da wurde es für die Menschen unbequem. Warum? Weil sie in Sünde lebten. Wir werden gleich noch dazu kommen, dass Jesus das Licht der Welt war und ist. Damals vor allem, weil er anwesend war unter seinem Volk. Er war das Licht in der Finsternis. Jetzt stell dir bitte in diesem Moment vor, da ist ein Mensch, vielleicht bist du es selbst mal gewesen, du hast in deinem Herzen ein Vorhaben, was gar nicht gut ist, und plötzlich taucht jemand auf, von dem du genau weißt, er ist strikt dagegen, das, was du jetzt tun würdest, das kann er unmöglich gutheißen. Wie fühlst du dich? Es ist so, als ob du in einem dunklen Zimmer vorhast, etwas anzustellen, plötzlich kommt jemand rein und klipst das Licht an. Jesus Christus offenbarte die Sünde der Menschheit. Jesus Christus wurde gehasst. Wir lesen es an vielen, vielen Stellen. Einige haben wir vorhin bereits gelesen, dass die Menschen um ihn herum, vor allem die religiöse Elite, also die Führerschaft seines Volkes, sie hat ihn gehasst, weil er mit dem, was er sagte, mit dem, wie er lebte, ihr böses Herz offenbarte. Die zweite Station. Josef war ein unerwünschter König und Herrscher. Als Josef seinen Brüdern von dem Traum erzählt, da drehen die fast durch. Also ich versuche mir die Situation vorzustellen. Lesen wir den Text. Josef hatte einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern, da hassten sie ihn noch mehr. Vers 8, da sagten seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden, willst du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Nun, diese Träume hat Josef sich nicht ausgesucht. Gott gab ihm diesen Traum. Lass mich das mal so formulieren. Möglicherweise war er in seinem jugendlichen Leichtsinn etwas überschwänglich. Wir lesen, er war circa 17 Jahre alt. Vielleicht hat er den Ton nicht ganz getroffen, wie er davon erzählte. Möglich. Aber es ist Tatsache, Gott sprach durch diesen Traum zu ihm und zu seiner Familie. Und das, was er sagte, war schlichtweg, Josef, du wirst eines Tages König und deine Familie wird vor dir niederfallen. Ich weiß nicht, ob er das an dieser Stelle vollkommen verstanden hat. Die Brüder offensichtlich schon, dass sich da etwas anbahnt. Und sie protestierten direkt. Sie bäumten sich auf. Das kann wohl nicht wahr sein. Über Jesus lesen wir. In Lukas 19 spricht er in einem Gleichnis von den 10 Pfunden, von einem Gutsherrn, der für eine Zeit weggeht, 10 Pfunde verteilt und sagt, dass sie damit arbeiten sollen. Er zieht also weg und dann passiert etwas ganz Schlimmes, Unvorhergesehenes. Diese Leute, die zurückbleiben, schicken hinter ihm her, eine Gesandtschaft wird hinterhergeschickt und sie sollen ihm hinterherrufen, wir wollen nicht, dass du König über uns bist. Jesus schließt dieses Gleichnis ab, Vers 27. Doch jene, meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie König werde, bringt her und erschlagt sie vor mir. Josef als König, er will über uns herrschen. Gerade er, dieser Schwächling, nichts Geringeres passiert einige Jahre später. In 1. Mose 42, Vers 6 lesen wir, als nun die Brüder Josefs kamen, Josef ist schon in Ägypten, er ist der zweite Mann nach Pharao, die Brüder kommen, um Brot zu kaufen, erkennen Josef nicht, vor ihnen steht ein prächtig gekleideter ägyptischer König, der zweite Mann mindestens mal. Sie zögern nicht, sie beugen sich vor ihm mit dem Gesicht zur Erde. Josef wurde der Herrscher, von dem Gott im Traum zu ihm gesagt hat. Nichts Geringeres passierte, obwohl die Brüder in diesem Moment so dagegen waren. Schauen wir die Parallele zu Jesus Christus. Gott wurde in Jesus Christus Mensch. Die führenden Männer wollten ihn nicht als Herrscher. Sie bäumten sich regelrecht auf. Sie waren unbedingt dagegen. Wisst ihr, Die Tatsache ist aber, Jesus Christus ist, er war, er ist und er bleibt die höchste Majestät. Ob die Leute damals das wollten oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Ganz egal, wie Menschen sich heute gegenüber Jesus verhalten, er ist und bleibt die höchste Majestät. Philipper 2, Verse 10 und 11. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge. Der himmlischen, der irdischen, der unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist. Gott hat es festgelegt. Jesus Christus ist derjenige, dem sich jedes Knie beugen wird. Eine der ersten Fragen, die hier direkt entstehen: Akzeptierst du das? Hast du mit deinem Herzen ein echtes Ja dazu gefunden? Beugst du dich heute schon in deinem Herzen vor dieser Majestät? Beugst du vor ihm die Knie und gibst du zu, Jesus, du bist die höchste Majestät. Ich ehre dich als Gott und Herrn. Wenn es heute noch nicht der Fall ist, ich muss es dir sagen, hier steht es, du wirst es eines Tages tun. Du wirst die Knie beugen, weil auch du gemeint bist, wenn hier steht, jeder. Möglicherweise wird es dann angeordnet, gezwungenermaßen sein und dann ist es zu spät. Der Aufruf heute lautet, nimm es mit deinem Herzen an. Jesus Christus ist die höchste Majestät. Er verdient es, dass du vor ihm die Knie beugst und dein Herz ihm übergibst. Wenn du es tust, Ehre sei ihm. Die nächste Station. Josef wurde von seinem Vater ausgesandt und beauftragt. In 1. Mose 37 lesen wir, seine Brüder gingen fort, um die Schafe ihres Vaters bei sich im zu weiden. Da sagte Israel zu Josef, weiden nicht deine Brüder bei Sichem, komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sagte zu ihm, hier bin ich. Ein ganz klarer Auftrag des Vaters und eine ganz klare, positive Reaktion von Josef, ja, Vater, ich mache es. Von Jesus Christus lesen wir, Johannes 7, Verse 28b und 29. Und ich bin nicht von mir selbst gekommen, sondern der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, den ihr nicht kennt. Ich kenne ihn, weil ich von ihm bin und er mich gesandt hat. Eine weitere Stelle in Johannes 12. Der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen und reden soll. Josef war seinem Vater gehorsam. Er erfüllte den einzigartigen Auftrag des Vaters. Später lesen wir, Josef kam zu seinen Brüdern. Was dann passierte, konnte er vorher nicht erahnen. Aber er erfüllte den Auftrag. Er ging zu seinen Brüdern. Er kam an. Wenn wir den Kontext dieser ganzen Geschichte betrachten, dann muss man im Moment davon ausgehen, Jakob oder Israel, wie er hier genannt wird, sendet seinen Sohn Josef aus zu seinen Brüdern. Er erteilt ihm einen Auftrag, ohne zu wissen, dass dieser Auftrag, den er gerade erteilt, so viel größer ist als das, was er im Moment denkt. Er dachte im Moment vordergründig, nach den Brüdern zu sehen, zu schauen, wie die Lage ist, ob mit den Herden alles in Ordnung ist, um dann heimzukommen und zu berichten. Was daraus wurde, ist so viel größer. Der Auftrag, der eigentlich dahinter stand, von dem Jakob im Moment nichts ahnte, war: Josef, ich sende dich aus, damit du meine Familie rettest. Josef selbst hat es wohl auch nicht geahnt. Der Auftrag lautete aber, für Gott von Gott für Josef. Josef, verlasse deine Familie. Ich brauche dich, um das Volk Israel zu retten. Jesus Christus war dem Vater vollkommen gehorsam. Davon lesen wir an vielen Stellen, wie Jesus sich bewusst Gott und dem Auftrag Gottes unterstellt hat. Vollkommener Gehorsam. Er erfüllte den einzigartigen Auftrag Gottes des Vaters. In Philipper 2 lesen wir, er erniedrigte sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und in Johannes 19, Vers 30, wir alle kennen diese Stelle, als Jesus am Kreuz den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Mit anderen Worten, ich habe den Auftrag meines Vaters hiermit vollständig erfüllt. Jesus Christus war gehorsam bis zum Kreuz, bis zum Tod am Kreuz. Josef war Opfer mörderischer Pläne. Wir lesen davon, dass die Brüder beschlossen, ihn zu töten. 1. Mose 37, 18 bis 20a. Als sie ihn von Ferne sahen und bevor er sich ihnen genähert hatte, da ersannen sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten, und sagten einer zum anderen, siehe, da kommt dieser Träumer, so kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine der Zisternen werfen. Ein Mordkomplott. Das ist kein Versehen. Das ist schlicht und ergreifend ein Mordplan. Sie waren bereit, ihren Bruder zu Tode zu bringen, gewaltsam, um ihn loszuwerden. Über Jesus Christus lesen wir, hier nur zwei Stellen, es gibt noch mehr davon. Markus 3, Vers 6. Die Pharisäer gingen sofort hinaus, berieten mit den Anhängern von Herodes Antipas, wie sie ihn umbringen könnten. Oder Johannes 11, Vers 53. Von jenem Tag an ratschlagten sie nun, um ihn zu töten. Eine eindeutige Sache. Da setzen sich führende Männer zusammen und beratschlagen, wie sie ihn töten. Dass sie ihn töten, das stand für sie fest. Das war jetzt keine Frage mehr. Er musste weg. Es ging nur noch um die Frage des Wie. Die Brüder Josefs hassten ihn und wollten ihn tot sehen. Sie ertrugen ihn nicht in ihrer Mitte. Josef musste weg. Wir lesen das, dass sie, als sie ihn kommen sahen, diesen Plan hatten, lasst uns ihn erschlagen. Wie ich vorhin schon erwähnte, Jesus Christus sagt von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. In Johannes 3, Vers 19 lesen wir, dies ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, um die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Noch einmal, stellen wir uns die Situation vor. In einem dunklen Zimmer, wo ganz schlimme Dinge passieren, kommt jemand hinein und macht das Licht an. Das geht gar nicht. Für die, die da gerade zugange sind, geht das gar nicht. Sie werden sofort versuchen, die Situation zu verändern, denjenigen, der das Licht angemacht hat, zu entfernen. Oder anders gesagt, die Kerze, die da angezündet wurde, auszublasen. Jesus Christus, das Licht der Welt. Gottes helle Leuchte, mitten in das verderbliche Tun des Menschen gestellt, dieses Licht störte. Es musste weg. Ihre Werke waren böse, lesen wir hier. Sie haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Josef wurde verraten und verkauft. Nachdem sie Josef den bunten Rock entrissen haben, nachdem sie ihn in die Zisterne geworfen haben und vorhatten, ihn zu töten, kommt es zu einer Wende. Sie sehen eine Karawane. Lasst uns diese Stelle lesen, 1. Mose 37, 28. Da kamen midianitische Männer vorüber, Händler. Die Brüder zogen Josef heraus aus der Zisterne und sie verkauften Josef an die Ismailiter für 20 Silberschekel. Und sie brachten Josef nach Ägypten. Von Jesus Christus lesen wir, danach ging einer der 12, Matthäus 26, es war Judas Ischariot, der zu den Hohenpriestern ging und sagte, was gebt ihr mir, wenn ich euch Jesus ausliefere? Sie zahlten ihm 30 Silberstücke. Jesus wurde ergriffen und abgeführt. Eine eindeutige Parallele, wie ich finde. Josef wird von den eigenen Brüdern verraten und verkauft. Er erleidet unbeschreibliche Ängste. Später, als die Brüder vor ihm stehen in Ägypten und er sich nicht gleich zu erkennen gibt, sie haben ihn nicht erkannt, sie fühlen sich unter großem Druck, da sagen sie Folgendes, 1. Mose 42, 21. Da sagte einer zum anderen, fürwahr, wir sind schuldbeladen, wegen unseres Bruders, sie meinen Josef, dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um Gnade anflehte, wir aber nicht hörten. Ausgehend von dieser Aussage stellen wir uns bitte die Situation vor, als Josef bei ihnen eintrifft und sie vorher beschließen, ihn zu töten, wie sie mit ihm umgegangen sind, wie es ihm dabei ging. Wir lesen hier, selbst diese rauen Burschen haben gemerkt, wie schlecht es Josef in diesem Moment ging, was für eine Seelenangst er da gerade erlitt und wie er um Gnade winselte bei seinen eigenen Brüdern, sie aber damals nicht darauf hörten. Jetzt im Nachhinein wird es ihnen plötzlich noch klarer. Josef verkauft und verraten von den eigenen Brüdern, erlitt unbeschreibliche Ängste. Dieser Ausdruck Seelenangst, der hat es mir echt angetan in der Vorbereitung. Jemand, der in größter Todesangst ist. Er wurde weggerissen von der Familie und vom Vaterherzen. Eine ganz, ganz schlimme Situation. Ein junger Mann von 17 Jahren, noch unerfahren im Leben, wird von der Familie weggerissen, von den eigenen Brüdern verraten und verkauft. Ganz krass und schlimm, wie ich finde. Von Jesus Christus lesen wir, dass er von einem der 12 verraten wurde, Judas Ischariot. Später in der Apostelgeschichte sagt Petrus, Judas war einer von uns. Ihm wurde der gleiche Dienst anvertraut wie uns. Und dieser Judas in diesem ganz engen Kreis um den Herrn Jesus herum verrät und verkauft seinen Herrn Jesus Christus. Wenn das noch nicht schlimm genug wäre, wir lesen weiter in den Evangelien, Jesus Christus wird von allen seinen Jüngern verlassen. Als er verhaftet wurde, liefen alle davon. Steht ausdrücklich dort, sie alle verließen ihn. Und die Ängste, die er in Gethsemane erlitt, werden uns geschildert in Lukas 22, in Vers 44 hier nur ein Ausschnitt. Und als er in Angst war, Jesus, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Eine unbeschreibliche Situation voller Angst und Schrecken. Und dann kennen wir alle diese Stelle, diesen Ausruf am Kreuz. als Jesus rief: Vater, warum hast du mich verlassen? Noch eine Station möchte ich erwähnen. Josef wurde versucht, blieb aber standhaft. Wir kennen diese Geschichte im Hause des Potiphar. Die Frau des Potiphar, seinen Herrn, will ihn verführen. Wir lesen 1. Mose 39, Verse 7 und 8, A und 12. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte: Liege bei mir. Er aber weigerte sich. Vers 12, da ergriff sie ihn bei seinem Gewand und sagte: Liege bei mir. Er aber ließ sein Gewand in ihrer Hand, floh und lief hinaus. Josef in totaler geistlicher Bedrängnis. Ein rechtschaffener Mann in seinem Herzen, ein Gottesfürchtiger, wird hier auf sehr starke Art und Weise versucht. Er läuft weg. Jesus Christus war 40 Tage in der Wüste und wurde von Satan versucht. Lesen wir in den Evangelien, hier Markus 1, Vers 13. Hebräer, schaut später zurück, der Hebräerbrief: Dieser Hohepriester versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns, aber er blieb ohne Sünde. Auch hier eine Parallele zum Leben von Josef. Die Versuchung im Leben von Josef war eine Bewährungsprobe. Die Gottesfurcht, die er im Herzen hatte, war Grundlage und gleichzeitig Voraussetzung zu seinem Dienst, zu dieser großen Aufgabe, die Gott ihm anvertrauen wollte. Mir fiel dieser Satz von Salomo in Sprüche ein, Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Das ist ein Satz, der so maßgenau auf Josef passt. Die Furcht des Herrn, die ihn hier trieb, die ihn bewahrte, war der Anfang der Weisheit für das, was dann kam. Schauen wir auf sein Leben, wie Gott ihn nutzen konnte, was Gott durch ihn tat, wie weise er entschieden hat, wie weise er sprach und lebte. Die Gottesfurcht war die Grundlage dafür. Von Jesus Christus lesen wir, dass er in der Versuchung standhaft blieb. Hier ist es als Beweis für seine Heiligkeit zu sehen. Jesus Christus hielt Stand bei aller Versuchung des Satans. Es ist aber auch ein Hinweis oder auch eine Voraussetzung auf die vollkommene Reinheit für das Opfer am Kreuz. Apostel Petrus schreibt später in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 19, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Da geht es um das Bezahlen für unsere Schuld. Wir sind nicht mit vergänglichen Mitteln erkauft, sondern mit dem Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Jesus Christus, der Heilige Gottes, war im Moment seines Opferns am Kreuz vollkommen fehlerlos, vollkommen ohne Flecken, vollkommen heilig. Sonst wäre dieses Opfer Gott auch gar nicht angenehm. Deshalb ist die Versuchung und vor allen Dingen die Standhaftigkeit unseres Herrn hier als Voraussetzung zu sehen für das Opfer am Kreuz. Eine ganz interessante Stelle im Leben des Josef ist das, was wir jetzt hier lesen, 1. Mose 41, Vers 38 und 44. Und der Pharao sagte zu seinen Dienern: Werden wir einen finden wie diesen Mann, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist? Und der Pharao sprach zu Josef: Ich bin der Pharao, aber ohne dich soll kein Mensch im ganzen Land Ägypten seine Hand oder seinen Fuß erheben. Wie krass ist denn diese Aussage? Pharao ordnet an, dass im ganzen Land Ägypten niemand seinen Finger regen darf, würden wir heute sagen. Also, niemand konnte irgendetwas tun im ganzen Land, ohne dass Josef sein Einverständnis gab. Mit anderen Worten, in der Hierarchie stand Josef plötzlich ganz, ganz oben. Über ihm war nur noch der Pharao. Von Jesus Christus lesen wir schon in der Prophezeiung, Jesaja 9. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Nach dem Wirken des Herrn Jesus, kurz bevor er in den Himmel geht, spricht er mit seinen Jüngern und sagt, Matthäus 28, 18, wir alle kennen diese Stelle, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Schauen wir noch mal ganz kurz zu Josef. Da ist also ein junger Mann, der nach kurzer Bewährungsphase, ja, er musste durch ein tiefes Tal, plötzlich der Stellvertreter des Pharao wird. Eine einzigartige Persönlichkeit, sowas gab es vorher überhaupt nicht. Plötzlich ist die Situation so, dass ohne Josef gar nichts geht. Um es noch genauer zu sagen, Josef entschied über Leben und Tod. 1. Mose 41, 44, der Pharao sprach zu Josef, ich bin der Pharao, aber ohne dich soll kein Mensch im ganzen Land Ägypten seine Hand oder Fuß erheben. Josef entschied über Leben und Tod, wir werden das gleich noch sehen. Jesus Christus, Mensch und Gott zugleich, vollkommen einzigartig, in allem herausragend und unvergleichlich. In ihm und an ihm entscheidet sich ewiges Leben und ewiger Tod. In Johannes 11 sagt er in Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Eine Situation, sowohl bei Josef und viel mehr bei Jesus, die von oben festgelegt wird. Bei Josef war es der Pharao, der unmissverständlich festgelegt hat, in welcher Position Josef jetzt ist und in welchem Verhältnis alle anderen zu Josef stehen. Es war unmissverständlich, für die Leute damals überhaupt keine Frage. Gott selbst legt fest, dass Jesus Christus derjenige ist, an dem Leben und Tod sich scheidet. Mit anderen Worten, wie er hier selber sagt, wer an mich glaubt, wird leben. Und wir ergänzen, wer an Jesus nicht glaubt, wird ewig verloren gehen. Das sagt die Heilige Schrift sehr eindeutig. Nahrung gab es nur bei ihm. 1. Mose 41, 55. Als nun das ganze Land Ägypten hungerte und das Volk zum Pharao um Brot schrie, da sagte der Pharao zu allen Ägyptern, geht zu Josef, tut, was er euch sagt. Über Jesus Christus lesen wir, wie er selbst sagt, Johannes 6, Jesus entgegnete, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und in den Versen 68, 69 spricht Petrus, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Die damalige Welt hungerte, nicht nur Ägypten. Wie wir gleich sehen werden, auch aus dem Land Kanaan kamen Menschen, inklusive seiner Brüder, um bei Josef Brot zu kaufen. Brot gab es allein bei Josef. Durch seine weise Entscheidung im Vorfeld wirkte Gott etwas sehr Wunderbares. In Ägypten gab es plötzlich Brot für die Welt. Und zwar im wahren Sinne des Wortes. Und es gab Brot nur bei Josef. Pharao hat das angeordnet und sagte ganz klar, nicht ich bin es, er ist es. Geht zu Josef, tut, was er euch sagt. Josef bestimmte allein die Ausgabe und den Preis. Auch da gab es nichts dran zu rütteln. Wer Brot haben wollte, musste zu Josef und musste das bezahlen, was Josef forderte. Ganz einfach. Und wenn ihr die Geschichte aufmerksam liest, dann werdet ihr feststellen, am Ende haben die Ägypter ihm sich selbst verkauft. Ihre Ländereien, ihr Vieh im Vorfeld und dann auch sich selbst, weil kein Geld mehr da war. Josef bestimmte die Ausgabe und den Preis. Wer überleben wollte, musste das tun, was Josef sagt. Alle Welt kam nach Ägypten zu Josef, lesen wir in 1. Mose 41, 57, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war sehr stark auf der ganzen Welt. Die Parallele zu Jesus Christus ist eindeutig. Die Menschheit ist geistlich nicht nur hungrig, sie ist sogar tot. Und keiner ist ausgenommen. Eine dramatische Situation, in der wir Menschen uns befanden und immer noch befinden. Geistliche Nahrung gibt es nur bei Jesus. Auch das ist von oben so angeordnet. Gott, der Vater, hat es so bestimmt. Und wenn jemand in dieser geistlichen Not anfängt und zu Gott schreit, wisst ihr, was Gott sagt? Geh zu Jesus und tu, was er sagt. Und Jesus sagt von sich, kommet her zu mir. Johannes 6, Vers 51. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Was für eine wunderbare Aussage und gleichzeitig eine starke Aussage. Eine Aussage, die klar macht, wo es lang geht. Beachten wir den genauen Wortlaut. Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot. Nicht ein Brot von vielen. Ähnlich wie bei Josef. Es gab nur dieses Brot. Die Leute hatten keine Wahl. Wenn du überleben wolltest in der Zeit von Josef damals, dann musstest du dieses Brot nehmen, dafür bezahlen, das, was verlangt wurde, und dann konntest du leben. Jesus Christus sagt, ich bin das lebendige Brot. Wenn du ewig leben willst, dann hast du nur diese eine Wahl. Komm zu mir, ich bin das Brot für dich und dann wirst du leben. Etwas, was mich wirklich fasziniert an Josef und an Christus noch viel mehr, ist Folgendes. Er hatte Gottes Rettungsplan vor Augen. Trotz allem, was mit ihm und um ihn passierte, lesen wir 1. Mose 45. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt. Jetzt spricht Josef schon mit seinen Brüdern, nachdem er sich zu erkennen gab. Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Rest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Sehr bemerkenswert, wie ich finde. Jesus Christus in Johannes 3, Vers 17. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Und in Matthäus 20, 28. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Schauen wir nochmal auf Josef. Ja, Josefs Brüder haben ihm Schreckliches zugefügt. Das dürfen wir nicht abstufen. Wir können das nicht kleinreden. Es war eine unwahrscheinlich schlimme Tat. Das, was sie mit ihm gemacht haben, ist grausam, schrecklich. Wisst ihr, was Josef mit Gottes Hilfe tun konnte? Er schaute durch alles dieses Schreckliche hindurch und sah Gottes Plan. Er hatte Gottes Plan vor Augen. Lesen wir nochmal 1. Mose 45, 5. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, sagt Josef zu seinen Brüdern, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Josef stellt hier nochmal fest, ja, Brüder, ihr habt mich verkauft. Das stimmt. Und ich füge hinzu, ja, es war schlimm für mich. Es war in dem Moment die Katastrophe überhaupt. Denken wir nochmal an die Ängste, die er durchgemacht hat. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber. Er sagt zu ihnen, ich sehe durch alles hindurch und ich sehe ganz groß Gottes Plan der Rettung. Zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich hierher, vor euch hergesandt. Eine unwahrscheinlich starke Aussage, aus der wir lernen können, dazu kommen wir dann gleich. Wir Menschen haben Jesus Christus unbeschreibliches Leid angetan. Noch schlimmer hätte es gar nicht kommen können. Jesus Christus starb am Kreuz, damit wir ewig leben können. Er hat, wie wir in 1. Petrus 2 lesen, Verse 23 und 24, er wurde von uns geschmäht, ja, aber er schmähte nicht zurück. Er leidete, aber er drohte nicht. Warum nicht? Warum hat Jesus dieses Leid, was so unbeschreiblich war, ertragen, weil er durch alles hindurch sah und ganz groß Gottes Plan vor Augen hatte, uns Menschen vom ewigen Tod zu retten, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Liebe Geschwister, jetzt sprechen wir mal intern von uns. Wenn du Jesus Christus glaubst, wenn du dein Leben ihm anvertraut hast, dann weißt du, es wurde nur möglich, weil Jesus Christus diesen Plan der Rettung Gottes sah und auf ihn zulebte. Alles Leid ertragen hat. Das, was wir Menschen ihm angetan haben, dieses unbeschreibliche Leid, diese Ungerechtigkeit, den Spott, den Hohn. Er hat es ertragen, weil er Gottes Plan vor Augen sah. Und dieser Plan hieß, die Menschen aus Sünde und Not, aus dem ewigen Tod herauszuretten, nach Hause zu bringen. Und wenn du das noch nicht glaubst, dann wollen wir dir zurufen, als Kinder Gottes, bitte nimm Jesus Christus an. Denn das, was er tat, tat er auch für dich. Das, was er erlitt, erlitt er auch für dich, damit auch du durch seine Striemen geheilt wirst. Bitte wende dich an Jesus. Kommen wir zum Höhepunkt. Ist für mich tatsächlich so der Höhepunkt in dieser ganzen Geschichte. Eine Stelle, die ich viele Jahre nicht richtig zuordnen konnte. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt wirklich zuordnen kann, aber im Moment liegt es mir so am Herzen, euch das so zu sagen. 1. Mose 42, Verse 25 und 35. Da befahl er, Josef, ihre Säcke mit Getreide zu füllen und jedem sein Geld, das er bezahlt hatte, wieder oben in den Sack zu legen. Als sie ihre Säcke ausschütteten oder ausschütteln wollten, fand jeder den Geldbeutel oben im Sack. Und als sie sahen, dass es ihre Beutel waren, erschraken sie und ihr Vater. Von Jesus Christus heißt es, Apostel Petrus schreibt in 1. Petrus 1, 18 bis 20, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Was sagt uns die Situation im Leben von Josef? Die Geldbeutel in den Säcken von Josef sagen mir, das Leben der Familie von Jakob war viel mehr wert als ein Beutel voller Geld. Damit die Großfamilie Israel gerettet werden konnte, musste Josef verkauft werden. Also mir drängt sich so dieser starke Eindruck auf, Josef wollte ihnen sagen, meine lieben Brüder, ich stecke euer Geldbeutel wieder in euren Sack, nehmt ihn wieder mit, damit ihr ja nicht auf die Idee kommt, dass ihr mit diesem Beutel voller Geld euer Leben erkaufen könnt. Damit ihr überlebt, damit wir überleben als Familie, musste mein Leben verkauft werden. Was für eine Frechheit, erlaubt mir das mal so zu formulieren. Was für eine Frechheit ist es zu denken, mit dem Beutel voller Geld kann ich mein Leben retten. Diese Geschichte zeigt uns oder deutet uns an, das geht nicht. Die Seele, deine Seele, sie ist so viel mehr wert, sie ist so kostbar. Es reicht nicht, ein Beutel voller Geld hinzulegen. Wenn wir auf Jesus Christus schauen, dann verstehen wir vielleicht diese Parallele aus dem Leben von Josef besser. Damit wir Menschen aus dem ewigen Tod ins Leben kommen können, musste Christus verraten, verkauft, bespuckt, verhöhnt, getötet werden. Ja, das musste er. Weniger ging nicht. Plötzlich verstehe ich, warum es heißt, aus Gnade seid ihr gerettet, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Jetzt stell dir nur vor, die Brüder von Josef hätten sich zu Hause hingestellt und hätten gesagt, hier mit meinem Beutel voller Geld habe ich dazu beigetragen, dass meine Familie gerettet ist. Eine Frechheit. Ich finde, eine absolute Frechheit. Das wäre viel zu billig. Josef wurde verkauft. Er wurde verraten. Damit das möglich wurde, wurde er hingegeben. Billiger ging es nicht. Noch viel größer und stärker ist es, wenn wir auf den Herrn schauen. Umso ernster ist es, wenn wir auf den Herrn Jesus schauen. Die Heilige Schrift will uns an dieser Stelle sagen, liebe Menschen, eure Seele ist versklavt. Sie steht unter dem Zeichen des Todes. Um sie herauszuretten, reicht es nicht, wenn du deinen Geldbeutel mitbringst. Egal, was du mitbringst als Mensch, ein Sack voll, es reicht nicht. Jesus Christus musste hingegeben werden. Er hat sich buchstäblich und wirklich geopfert, damit es möglich wird und wir zum Leben kommen. Ich fasse kurz zusammen. Josef, als geliebter Sohn Israels, musste er sein Vaterhaus verlassen. Er wurde verkauft. Er musste vieles erleiden, um dadurch letztendlich sein Volk, seine Familie, das Leben zu retten. Jesus Christus, der geliebte Sohn Gottes, verließ die Herrlichkeit des Himmels, er duldete Schreckliches und gab sein Leben hin, um dadurch uns Menschen vom ewigen Tod zu erretten. Lasst mich ein paar Anwendungen noch kurz weitergeben und dann schließen wir. Wenn es um unser geistliches Leben geht, möchte ich Folgendes vorwegschicken. Lasst uns aus dieser Geschichte, aus der Geschichte Josefs und vor allen Dingen aus der großen Parallele im Neuen Testament, aus dem Leben von Jesus, Folgendes mitnehmen. Lasst uns Gott loben und ehren, weil Gottes Liebe, Gottes Größe, Gottes Weisheit in seinem Rettungsplan sichtbar werden. Denke doch nochmal über das nach, was in Josefs Leben geschah. Wie weise war doch dieser Plan Gottes, um am Ende sein Volk, das Volk Israel, zu retten. Noch viel größer ist Gottes Liebe und Größe und Weisheit in dem Rettungsplan in Jesus Christus zu sehen. Lasst uns Gott dafür loben und ehren. Lasst uns Jesus Christus preisen, denn er ist unser Erlöser. Ich weiß nicht, wie du fühlst, wenn du dich jetzt in die Familie des Josef versetzt. Da waren die Brüder, jetzt haben sie ihn erkannt. Jetzt merken sie plötzlich, ihm haben wir unser Leben zu verdanken. Nicht nur mein persönliches Leben, sondern das Leben meiner Frau, meiner Kinder, meiner Enkel. Alles das habe ich Josef zu verdanken. Ich hoffe doch sehr, dass ihr Herz zerschmolz vor Dankbarkeit und Liebe Josef gegenüber. Er ist unser Retter. Wie viel mehr Jesus Christus. Lasst uns ihn preisen. Er ist unser Erlöser. Er hat uns vom ewigen Tod gerettet. Er ist unser Leben. Und noch etwas. Lasst uns an der Sicherheit in unserem Herrn festhalten. Wisst ihr, die Geschichte Josefs zeigt mir, Gott der Ewige hat die Rettung geplant. Für Menschen sah es damals zwischendurch aus, es ist eine Katastrophe. Aber nichts davon war eine Katastrophe. Es war Schritt für Schritt Gottes Plan, der verwirklicht wurde, und Gott hat ihn zu Ende geführt. Die Familie wurde gerettet, ja. Niemand kam um. Auf uns übertragen. Lasst uns an der Sicherheit in unserem Herrn Jesus festhalten. Er hat unsere Rettung geplant. Er will, er kann und er wird uns siegreich zu Ende bringen. Das hat er zugesagt. Und wenn irgendwas so aussieht wie eine Katastrophe, wenn irgendwas zwischendurch scheinbar schief geht, dann bitte ich dich, lasst uns gemeinsam festhalten an unserem Herrn. In ihm ist unsere Sicherheit. Er wird es gut machen. Die Geschichte Josef zeigt es uns. Aber auch praktisch. Vielleicht jetzt so aus der Perspektive Josefs aufs Leben geschaut. Lasst uns Gott vertrauen. Er hat alles unter Kontrolle, auch wenn vieles scheinbar schief geht. Ich weiß nicht, was du gerade durchmachst, was so deine Lebensphasen in letzter Zeit waren und sind. Ich weiß auch nicht, was auf dich zukommen wird. Wenn du Kind Gottes bist, möchte ich dir zurufen. Gott hat alles unter Kontrolle. Ja, ich weiß, auch mir fällt es immer wieder schwer, daran festzuhalten, aber ich möchte uns ermutigen, gemeinsam daran festzuhalten. Gott hat auch praktisch alles unter Kontrolle. Wisst ihr, auch Covid-19 ist nicht die Katastrophe, sondern ein Puzzle in Gottes Bild. Irgendwann werden wir alle davor stehen und werden feststellen, wow, was für ein edles Puzzleteil Gott da benutzt hat, um dieses Bild am Ende zu vollkommen zu machen. Gott hat alles unter Kontrolle, auch wenn vieles scheinbar schief geht. Er wird es zu Ende bringen. Und wisst ihr, was wir auch noch lernen sollten aus dem Leben von Josef? Damit schließe ich. Die Treue im Kleinen, die Treue im Hier und Jetzt. Auch wenn Josef es wirklich schwer hatte, es ging vieles schief, aber er tat in dem Moment, in der Situation, wo er gerade war, Und zwar immer im Einklang mit seinem Herrn. Das, was gerade dran war. Schauen wir uns sein Leben an. Ob es im Hause Potiphas war, ob es im Gefängnis war. Jede Station zeigt uns, Josef war treu in seinem Dienst und Gott benutzte ihn, um Großes zu machen. Ich weiß nicht, vielleicht wagst du es einfach und denkst diesen Schritt. Du siehst heute nicht, was Gott durch dein Leben tun will. Vielleicht denkst du, ich bin ja nur ein ganz kleines Licht. Willkommen im Club. Aber wer weiß, was am Ende steht? Weißt du das? Ich denke da an eine Schwester, die in der Kinderarbeit tätig war. Sonntag für Sonntag, Stress. Nicht alle Kinder bauen immer auf, sondern so eine Stunde kann auch schon mal sehr anstrengend sein. Die Vorbereitung kann anstrengend sein. Irgendwann verzweifelte sie fast. Und dann spricht der Herr zu ihr durch einen Mitchristen aus der Gemeinde und sagt, liebe Schwester, weißt du, ob eines der Kinder, die du jetzt in der Gruppe da führst, sozusagen ins Leben mit hineinführst, weißt du, ob eines der Kinder in 30, 40, 50 Jahren ein Minister der Bundesregierung ist? Sonstige führende oder wichtige Persönlichkeiten in unserem Land? Weißt du das? Schließt du das unbedingt aus? Nein, das kann ich nicht ausschließen. Wie kann ich das ausschließen? Möglich ist es schon. Und das hat ihr Herz so bewegt. Ihr Blick auf den Dienst veränderte sich. Es half ihr, die Aufgabe anders auszufüllen. Josef hat es nicht immer geahnt oder gesehen, nicht? Als er im Gefängnis war. Was konnte er sehen, was Gott da aus ihm noch machen wird oder durch ihn? Er tat das, was dran war, treu. Und daraus wurde etwas sehr, sehr Wertvolles. Meine lieben Geschwister, lasst uns Gott loben und ehren. Lasst uns Jesus Christus preisen. Lasst uns in Gott sicher sein und bleiben und ganz praktisch auch im Leben dem Herrn vertrauen und ihm treu sein. Möge dieses heute betrachtete Wort eure Herzen ermutigen und aufbauen. Im Namen Jesus.